SRF 2 Kultur. Featurezeit in der Passage. Am Mikrofon Bernhard Senn. In Mexiko herrscht Krieg. Aber es ist kein Bürgerkrieg, es ist auch keine Revolution, die da tobt. Es ist der Krieg der Drogenkartelle. Allein in den vergangenen 6 Jahren sind ihm nicht weniger als 50.000 Menschen zum Opfer gefallen. In den sogenannten Narcocorridos, den Drogenballaden aus Nordmexiko, werden die Morde der mexikanischen Drogenbosse wie Heldentaten besungen. Millionenfach verkaufen sich die CDs und Kassetten der im Radio verbotenen Lieder und machen ihre Musiker reich. Christian Lerch hat sich für das folgende Feature auf eine nicht ganz ungefährliche Recherche im Milieu gemacht.
Ich singe diesen Corrido von 2 Männern, die ermordet wurden. Ohne Erbarmen zu zeigen, wurden sie gefoltert. Autos fuhren über ihren Leichnam und ließen sie zurück. Les cantaré este corrido a dos hombres que mataron sin tenerles compasión. Vilmente los torturaron y ya muertos con un carro por encima les pasaron.
Tocamos en Culiacán esa noche. Tocamos ahí en el Salón Bugambilias. In der Esquina del Boulevard Madero.
Wir spielten an diesem Abend in Culiacán. Wir spielten dort im Salón Bugambilias, an der Ecke Boulevard Madero und der Straße Aquiles Hernán. Als wir anfingen zu spielen, kam ein Bote mit einem Zettel, auf dem irgendwas stand. Als mein Freund Giolino den Lars fing an zu lachen und zerriss ihn. Das Lächeln verschwand, aber er sagte nichts. Er verließ das Konzert mit ein paar Mädchen und seinem Bruder und wenig später hielten ihn ein Suburban und ein Nissan Sentra, der hier in Mexiko damals zu hieß, an. Sie stiegen aus, nahmen ihn mit und erschossen ihn.
Am nächsten Tag fand man beide im Morgengrauen. Ihre Eingeweide hingen aus ihren Leichen. Ein Straßenhund verköstigte sich daran. Erst einige Zeit später kam die Polizei. Otro día los encontraron al amanecer el día. Tenían las tripas de fuera y un perro se las comía y unos
Viva la Muerte von Christian Lerch.
Lasst mich von einer Geschichte berichten, die 2 jungen Männern widerfahren ist. Christian mit dem Mikrofon und stets an seiner Seite Philipp, der Übersetzer. Hier in Mexiko wurden sie nur Los Güeros, die Blonden, genannt. Eine wahre Geschichte, nicht ohne Risiko. In der Welt der Narcocorridos, in Mexiko sehr populär, singen Musiker Balladen über Drogenkartelle, folkloristisch verpackt im Dreivierteltakt. Aus Mördern machen sie ruhmreiche Helden, besingen ihre grausamen Taten, sehen sich als Chronisten der sozialen Realität. Doch wer für den Falschen singt, wird mit dem Tode bedroht. Vertrieben so mancher Corridista wie ein räudiger Hund. Im Land der Gringos, jenseits der Grenze, fand manch Musiker sein friedliches Exil. Zu ihnen zählte Chalino Sanchez, der größte aller Corrido-Sänger, und sein Akkordeonist Nacho Hernandez.
Sus Corridos.
Chalino war der Typ, der die Musik mochte, der die Frauen mochte. Er war ein Mann der Waffen. Er trug seine 45er am Gürtel und mehr war da nicht. Aber der Mann hatte eine Gnade, Corridos zu komponieren und zu singen, sodass es die Leute zutiefst rührte. Das waren gewöhnliche Corridos, wie jeder andere. Aber mit der Reife, die mein Kollege Chalino ihnen gab, wurden sie zu berühmten Erfolgen.
Victorville am Highway 15. irgendwo am Rande der Wüste zwischen Los Angeles und Las Vegas. Nacho Hernandez empfängt die Blonden in weiten Trainingshosen im sandigen Garten seiner Vorstadtvilla. In der Hitze Kaliforniens und mit einem Glas Mezcal in der Hand wärmt er seine Erinnerungen an die mexikanische Heimat auf. Über 20 Jahre ist es her, seit Nacho Hernandez die sattgrünen Hügel des Bundesstaates Sinaloa, die kleinen Meeresbuchten und die dottergelben Häuser der Hauptstadt Culiacán verlassen musste.
Als er von Schossen auf der Bühne in Coachella, dort gaben sie mir eine Kugel hier hin, die ging hier rein und kam beim Gesäß wieder raus. Chalino schoss zurück, aber er traf ihn nicht. Er traf ihn nicht, weil sich der Typ wegdrehte und dann zündete Chalinos Pistole fehl.
Die Augen des Akkordeonisten strahlen, wenn er von seinem 1992 ermordeten Bandkollegen Chalino Sanchez, der legendären Hundestimme, erzählt. Sanchez war 1977 in die USA geflohen, nach Morddrohungen des Sinaloa-Kartells. Im Exil begann Sanchez zu komponieren und gründete eine Band. Gemeinsam kehrten sie für Konzertauftritte in die Heimat zurück. Immer bewaffnet, auch auf der Bühne. Aus Angst vor den Narcos, ihren Auftraggebern.
Natürlich habe ich Geld für meine Lieder bekommen, weil das nichts Illegales ist. Wenn ein Herz mir sagt, Kollege Nacho, komponiere mir ein Corrido, wie viel verlangst du? Da geht es um 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Dollar. Das ist saubere Arbeit, die ich da mache.
Doch mit 20 ging er in den Norden und nach kurzer Zeit fing er an zu verkaufen. Zuerst Gramm, später Brocken, danach hunderte Kilos. 40 Jahre wütet das Geschwür der Narcos, der Drogenhändler im Norden Mexikos. Ein 400 Milliarden Dollar Geschäft. Stetig wächst der Drogenhunger jenseits des Rio Grande, gefüttert von Kartellen, die hierzulande die Bevölkerung bezahlen lassen. Für blutige Dollar lassen sie ihr Image aufbessern. Bezahlen Komponisten, steigen ins Musikbusiness ein. Corridistas besingen die Narcos und ihre ruhmreichen Taten. Journalisten, die über die Verbrechen berichten, werden ermordet. Sie singen nicht von den über 60.000 Toten auf Mexikos Straßen, vom Leid und den Opfern, die der Krieg seit 2006 hinterließ, seit der Präsident Calderón 45.000 Soldaten in die Städte und Dörfer schickte, um die Macht der Kartelle mit Gewalt zu brechen.
Tijuana. Nur 5 Gehminuten trennen die größte mexikanische Grenzstadt direkt am Pazifik von San Diego auf der amerikanischen Seite. Dazwischen die bestbewachte Grenze der Welt. Überwachungskameras, Trittfallen, Stacheldraht, Infrarotsensoren und meterhohe Stahlbetonmauern teilen die zusammengewachsene Millionenstädte. Ein Schild vor der Grenze warnt die Blonden, nach Tijuana zu fahren. Die Stadt ist zentraler Transitort für den Schmuggel von Drogen und Menschen nach Kalifornien. Zu Fuß überqueren die Blonden die Grenze. Ein verrostetes Drehkreuz spuckt sie mitten im Häusermoloch Tijuanas aus. Zur morgendlichen Begrüßung hängt ein lebloser Körper von einer Autobahnbrücke. Polizisten bergen das Opfer der vergangenen Nacht. Ein Gruß der Kartelle an die Bevölkerung.
Man sagt, ich werde gesucht und dass ihr mich fangen wollt. Betet zu Gott, dass ihr mich nicht findet, weil ihr könntet es bereuen. Meine Leute drehen durch, wenn ich befehle zu morden. Vor langer Zeit war ich arm. Viele Menschen haben mich gedemütigt. Ich habe begonnen, Geld zu verdienen. Die Dinge sind heute auf den Kopf gestellt. Heute nennen mich alle Boss. Ich habe meinen eigenen Geheimcode. Ich fahre spazieren durch Tijuana in meinem neuesten Cheyenne. 2 Bodyguards im Kofferraum, in jeder Hand eine Waffe.
Die Blonden treffen die weit über die Grenzen Mexikos hinaus bekannten Los Tucanes de Tijuana, Mario Quinteros Corrido Band. Die Band tritt auf der Bühne genauso farbenprächtig auf wie der Vogel, nachdem sie sich benannt haben. Frisch rasiert, mit faltenlosem Cowboyhut, hält Mario Quintero Hof für die beiden Männer aus Europa. Umringt von 5 grimmig blickenden Männern in dunklen Anzügen, anscheinend seine Bandmitglieder, bittet er die Blonden, am aufpolierten Konferenztisch Platz zu nehmen. Sie tauschen Nettigkeiten aus. Dann kommt der mächtige Corrido-Sänger gleich auf den Punkt.
Creo que somos el primer grupo en la historia de nuestro género que se le prohíbe tocar en la ciudad donde nacimos.
Ich glaube, wir sind die einzigen Musiker in der Geschichte unseres Genres, die nicht in ihrer Geburtsstadt auftreten dürfen. Und das nur wegen einer politischen Frage. Wir unterhalten die Leute mit unseren Corridos. Das, was wir machen, ist, den Leuten Spaß zu bereiten. Es ist traurig für uns, dass man uns verbietet, gerade uns, den Los Tucanes, verbietet, hier zu spielen. Andere Musikkollegen kommen und arbeiten in Tijuana, singen live in Tijuana. Alle machen ihre Konzerte hier. Und sie singen viel gewalttätigere Corridos mit brutalen Texten.
Die Blonden werfen sich einen vielsagenden Blick zu. Mario Quintero nennt ihn nicht beim Namen. Seinen Erzfeind, den Mann, der die Los Tucanes de Tijuana aus der Stadt verbannt hat. Colonel Leizaola vertrat als Armeegeneral 3 Jahre lang Recht und Gesetz in Tijuana. 2010 entschied er, dass Narco-Corridos die Jugend verderben. Die Balladen der Los Tucanes würden glorifizieren. Das sei für die Gesellschaft schädlich. Offiziell sind auf den Radiowellen, in Musikbars und Clubs und auf den Ladentischen der Händler Los Tucanes-Lieder seitdem verboten.
Ich lebe von meinen 3 Tieren, die ich liebe wie mein Leben. Ich verdiene Geld mit ihnen, ohne sie füttern zu müssen. Es sind die allerbesten Tiere, der Papagei, der Hahn und die Ziege. Ob in Kalifornien, Nevada, Texas oder Arizona und freilich auch in Chicago mögen die Menschen meine Tiere und kaufen sie mir ab. Man sagt, meine Tiere würden den Menschen schaden. Aber niemand ist gezwungen, sie zu nehmen. Es stimmt, meine Tiere sind wild. Wenn man nicht manns genug ist, sollte man die Finger von ihnen lassen.
Die Ziege schneeweiß wie Heroin. Der Hahn gefiedert wie das Marihuana-Blatt. Der unaufhörlich quasselnde Papagei ist das schneller aufputschende Kokain. Quintero weiß, dass der Text zu ihrem Hit Mis Tres Animales eher harmlos ist im Vergleich zu ihren anderen Songs.
Entonces, creemos que los corridos no tienen nada que ver con la violencia, porque los corridos no generan la violencia.
Wir glauben, dass Corridos nichts mit Gewalt zu tun haben, weil die Corridos keine Gewalt erzeugen. Die Corridos entstehen über eine Geschichte, über eine Tatsache. Die Corridos erzeugen keine Geschichten. Die Corridos entstehen aus Geschichten. Wenn man uns im Radio nicht spielen will, aufgrund von Regeln, oder wenn man glaubt, dass sie das Bewusstsein der Leute negativ beeinflusst, gut.
Enterado. Cambio fuera. Maldita sea.
¿Qué pasa, señor?
Quiero que aterrices inmediatamente.
Pero no se puede, señor. Es muy peligroso.
Haz lo que te digo.
Está bien. Ahí vamos.
Ten cuidado.
No tenga miedo.
¡Cuidado!
¡Ah! En tierras de Nayarit fue donde cayó el avión.
In den Feldern von Nayarit stürzte ein Flugzeug ab. Auf dem Weg von Obregón nach Guadalajara. Darin Eguero Palma, ein ehrenwerter Mann. Seine Freunde mussten sterben, doch Eguero Palma überlebte den Absturz. Euer Auftrag war es, ihn zu ermorden, ihn nicht gefangen zu nehmen, doch ihr habt versagt. Wähnt euch nicht in Sicherheit, ihr Agenten. Die Geschichte endet hier noch lange nicht. Der Auftrag, euch zu töten, ist noch gültig. Seid also wachsam. Macht euren letzten Willen. Die Kissen unter euren Köpfen können jederzeit explodieren.
Puede explotarles la almohada.
Creo que
¿Qué tal, amigos? Nosotros somos
Los Tucanes de Tijuana.
Les enviamos un saludo a través de la radio UN. ¡Chela, primo!
Perfecto. Muchas gracias.
Sie sitzen in seinem Musikstudio mit eigenem Konzertsaal und fünf seiner Leute sitzen am Konferenztisch um ihn herum und huldigen dem drahtigen Mann mit dem dichten schwarzen Schnauzbart bei Bedarf durch heftiges Nicken. Nur kurz wird die Mario Quintero-Show gestört, als die Blonden nach seiner Beziehung zum Arellano-Felix-Kartell fragen. Es falle ihnen schwer, sich vorzustellen, dass die Tucanes Narco-Corridos über das Arellano-Felix-Kartell und seine Bosse singen, ohne das Wissen des Kartells. Die Blonden werden dem Musikmillionär langsam lästig.
Nun, es stört uns und es macht uns wütend, dass sie uns mit Kartellen oder diesen Persönlichkeiten in Verbindung bringen, nur weil wir Corridos singen.
Die Tucanes de Tijuana haben für uns den Corrido Clave Privada, also den Geheimcode, geschrieben. Sie schenken dem Arellano-Felix-Kartell diesen Corrido. Sie sind die berühmtesten von allen, weil sie damit groß wurden. Heute mögen sie diesen Ruf nicht länger, aber sie sind auf Kartellpartys aufgetreten und waren so etwas wie die Leitmusiker des Kartells.
Vom Drogenhandel, da haben wir so circa 100 Corridos. Also ich weiß nicht, El Chapo Guzman, El Jefe de la Sierra, Cien por Uno, El Güero Palma. Ich schreibe diese Corridos, weil das Volk es will, weil das Publikum danach verlangt. Und wir hängen vom Publikum ab, singen, was das Publikum hören will. Wir haben die Aufgabe, nach wichtigen Geschichten zu suchen, zu schauen, welche Persönlichkeit hat eine gute Story. Singen, was den Leuten Spaß macht, womit sie sich identifizieren können. Am besten können sich die Menschen mit Corridos über Egoisten identifizieren. Tapfere Egoisten.
Conciertos para el pueblo, pero en realidad era porque pues ellos los financiaban, les daban dinero en sus
Konzerte für das Volk. In Wirklichkeit wurden sie von Drogenhändlern finanziert. Das Kartell gab den Tucanes Geld für ihre Auftritte. Sie beauftragten die Gruppe, bei Privatpartys zu spielen. Die Musiker mussten so lange spielen, wie die Narcos es wollten. Wenn die Narcos nicht wollten, dann machten die Musiker keine Pause. Sie mussten weiterspielen. Durch private Auftritte verdienten die Tucanes enorme Summen. Das Geld investierten sie in ihre Karriere, nicht wahr? So wurden sie erfolgreich. Nie wären die Tucanes so weit nach oben gekommen. Sie hätten vielleicht lokale Bekanntheit erreicht, aber nicht auf diesem Niveau, auf dem sie heute sind, in ganz Mexiko und international.
Lo que hacemos es prestar un servicio.
Wir sind doch nur Dienstleister und vermitteln Musik. Das ist eine ehrliche Arbeit und das machen wir immerhin schon über 25 Jahre. Es stört uns, dass wir mit Kunden, für die wir spielen, in Verbindung gebracht werden.
Schau, ihr Corrido-Geheimcode hat sie berühmt gemacht. Nur wenige Personen wussten von dem Geheimcode.
Muy poquitas personas que se sabían esa clave privada, que esa clave privada consistía.
Dass der Code aus den Doppelzahlen von 0 bis 99 bestand. Die Doppelnummern waren Personen. 99 war der Hai, der Abulon war 77. An den Code des Wolfs kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenige Leute wussten davon, eigentlich nur die Kerngruppe des Kartells, wir Narco Juniors.
Sie sind gut ausgebildet und wohlhabend, tragen stilvolle Kleidung, sprechen mit gebildetem Vokabular und fahren teure Sportwagen.
Con escuela y con dinero, a la moda y bien vestidos, con muy buen vocabulario y en un carro deportivo, no aparentan ser personas.
Sie sind besondere Menschen, erfreuen sich an der Gefahr, jung und mutig, und wir lieben sie.
Gente joven.
Sie sind von eleganter Statur, sehen aus wie aus dem Katalog. Ihr Name lautet Narco Juniors, so taufte die Presse die Gruppe.
Narco Juniors, que es así como denominaron al grupo,
de mis amigos, porque eran juniors de familias.
Narco Juniors, das war unsere Gruppe. Von mir und meinen Freunden.
En el narcotráfico los pusieron los Narco Juniors. Ahorita ya les dicen Narco Juniors a los hijos de los traficantes, pero en realidad.
Wir wurden so genannt, weil wir die Nachkommen von Familien waren mit Geld. Wir waren ungefähr 50 Personen. 20 von uns sind noch am Leben.
$100 Honorar für die Kontaktperson und ein kurzes Telefonat später sitzt er vor Ihnen. Der Narco Junior, der Drogenkurier, ehemaliges Mitglied des Arellano Felix Kartells.
How shall I name you?
Sein Name tut nichts zur Sache. Bier und der Añejo Rum helfen den Blonden, sich von den feuchten Händen und dem nervösen Bartkraulen zu befreien. Ruhig und lässig entspannt im Ledersofa sitzt der Narco Junior Ihnen gegenüber. Ihr Treffpunkt ist ein lautes Arbeitsatelier auf der Avenida Revolución. Sein Vorschlag. Bereitgestellt von einem Mittelsmann.
Ahorita no. Ahorita no, porque sé que las personas que pueden hacerme daño ya no están aquí. O las que pueden encargar que me hiciera alguien daño no están aquí.
Ich habe keine Angst mehr. Jetzt nicht mehr. Da ich alle Personen entfernt habe, die mir Schaden zufügen könnten. Die gibt es nicht mehr. Auch die, die jemanden beauftragen könnten, mir Schaden zuzufügen, sind nicht mehr da.
Der Abercrombie Fitch Trainingsanzug mit dunkelblau gestickten Ziffernemblem überrascht die Blonden. Sie hätten einen dunklen Anzug erwartet, vielleicht eine Sonnenbrille. Er trinke keinen Alkohol, brauche auch kein Wasser. Die überkreuzten Beine zeugen von Manieren. Kein Geplänkel, keine Flüche oder Kraftausdrücke. Das lange graue Haar klebt dem 31-Jährigen an der Stirn.
Yo estuve involucrado con algunos amigos. Desde como 95, 96.
Seit 1995, 96 war ich mit einigen Freunden involviert. Als ich so 16 Jahre alt war, gaben sie mir Aufträge. Anfangs involvierten sie dich nicht direkt in das Geschäft. Doch später begann ich aufzusteigen und es wurde mir vom Kartell mehr Vertrauen geschenkt. Du kommst weiter nach oben und sie geben dir mehr Aufträge und schauen, für was du zu gebrauchen bist. Der Drogenhandel in Tijuana war wie ein Goldrausch. Es gab damals weniger Kontrollen und Überwachung an den Grenzen. Die Leute lieferten hier Tonnen ab, als wäre es nichts, und brachten sie über die Grenze in die USA. Unmengen verdienten wir damit. Ein Kilo kauft man hier für 300 und dort verkauft man es für 1.500 bis 2.000 Dollar. Somit konnte sich jede beliebige Person 50 Kilo kaufen und zum Millionär werden. Von heute auf morgen. Und so konnte man sich zum eigenen Schutz eine Armee zulegen.
Wo immer die Narco Juniors auftreten, werden sie respektvoll aufgenommen. Ihre Intelligenz ist bekannt und man spricht über ihre Effizienz. Sie verhandeln mit klarem Kopf. Ihr Stil ist frech. Ein Winkeleisen an der Hüfte, im Wagen eine AR-15. In ihrem Blut fließt Mut. Tijuana bis 2005 uneingeschränktes Territorium des Arellano-Felix-Kartells. Der Polizeichef der Stadt und amerikanische Antidrogenagenten verstümmelt. Brutalst ging das Kartell vor, um sein lukratives Geschäft zu schützen. Tonnen Kokain bringen sie über die Grenze, ein Kilo 15.000 Dollar wert. Das Kartell und die Stadt eines der ersten Ziele der Regierung Calderón. 2007 marschierte die Bundesarmee ein. Zehntausende Soldaten ersetzten die korrupte Stadtpolizei. Die Straßen sind nun voller Leichen. Tijuana und der umliegende Bundesstaat Baja California sind stets vorn gelistet. Die Region führt immer die Todeslisten mit an. Das Arellano-Felix-Kartell ist zerschlagen, Platz geschaffen für andere. Wo früher eins war, sind heute drei. Die Zahl der Toten, sie steigt weiter an. Die Armee antwortet mit den gleichen Waffen. Folter, Entführungen und Exekutionen, ohne jeglichen Gerichtsbeschluss. Die Spirale der Gewalt geht in eine neue Runde.
Otras personas que yo conocía que se quisieron salir, los ejecutaron, los mataron. Yo no tenía pensado salirme, no estaba en mi plan salirme ya, ya.
Andere Personen, die ich kannte und die aussteigen wollten, wurden hingerichtet. Sie brachten sie einfach um. Ich hatte nicht vor, auszusteigen, hatte nicht den Plan, auszusteigen. Ich hatte entschieden, dass ich dieses Leben nun aushalten musste, das ich gewählt hatte. Wäre ich ausgestiegen, hätten meine Freunde meine Mutter getötet, meinen Vater und meine Geschwister, die damit absolut nichts zu tun haben. Das war die Drohung der Narco Juniors. Du bleibst dabei bis zum Tod. Ein paar von uns fingen an, auf eigene Rechnung zu arbeiten und Drogen selbst zu verschieben, um extra Geld zu machen und sich kleine Häuser zu kaufen, um sich dann zur Ruhe setzen zu können. Wenn man sie erwischte, wurden sie entführt, gefoltert und getötet.
Ellos los estaban aplicando que era la corbata siciliana, ¿no? Que le cortan el cuello y le sacan la lengua así por acá, o la falda hawaiana que te cortan así con todas tus piernas como falda hawaiana.
Das Kartell hatte bestimmte Foltertraditionen, die aus Italien stammen und die auch Pablo Escobar anwandte. Da gab es die sizilianische Krawatte. Sie schneiden dir den Hals durch und ziehen die Zunge so raus. Oder den hawaiianischen Rock. Sie schneiden dir in die Beine, wie eben bei einem hawaiianischen Rock. Das Beste war, wenn sie dir einfach eine Kugel gaben und schon spürst du nichts mehr. Aber solche Drohungen, dass sie dir die Fingernägel rausziehen oder die Augen rausreißen oder solche Sachen mit dir machen, jeder würde Angst bekommen und entscheiden, nicht auszusteigen. Aber als die meisten von uns getötet wurden, sah ich die Möglichkeit, den Narco Juniors den Rücken zu kehren. Ich stieg aus, wechselte meine Wohnung, schaltete das Telefon ab, Mobiltelefone, Pager. Ich hatte nichts. Es gab niemanden, der mich finden konnte. Ich
cambié de residencia, desconecté teléfonos, celulares, beepers. No tenía nadie una manera de localizarme.
Als Eliteeinheit dienten sie dem Arellano-Felix-Kartell. 50 Narco-Juniors, beliebt bei Tijuanas Presse und lokalen Narco-Corrido-Bands. Gehüllt in feines Tuch und Designerschuhe, ihre Sprache und Manieren ohne Makel. Noch als Schüler von Gymnasien der Oberschicht rekrutiert, Ramon Arellano-Felix köderte sie mit Abenteuer und Ruhm als Prinzen an seiner Seite. Ihre Eltern, Anwälte, Unternehmer oder Ärzte, unaufhaltsam ihr Aufstieg im Kartell, sind sie unauffällig bei Kontrollen durch die Polizei. Ihr Auftrag? Kokain, Marihuana und Methamphetamin über die Grenze zu bringen. Narco Juniors, gewissenhaft in der Ausführung von Morden und Entführungen. Chicago, Kansas und New York, internationale Drogenkuriere, die meisten besitzen die US-Staatsbürgerschaft. Ruhigen Blutes konnten sie die Staatsgrenze passieren. Noch minderjährig drohten Narco Juniors keine harten Urteile vor Gericht. Als Ramon Arellano Felix 2002 von einem Polizisten erschossen wird, stirbt mit ihm sein Kartell. Die Narco Juniors ermordet, verhaftet oder untergetaucht.
In realidad, pues, lo que hacen los narcocorridos es como glorificar o magnificar en realidad la vida. Yo la verdad que vi que, pues, enfrente de la gente y en las discotecas.
Was Narco-Corridos wirklich machen, ist, dieses Leben zu glorifizieren und zu rühmen. Ich habe das erlebt, wie das geht. In den Diskotheken, Champagner, Frauen, Geld, alles kein Problem. Die Kellner und die Leute in den Clubs sahen in den Narcos die Könige, weil sie alle mit Geld fickten. Und die ganzen Leute sprachen sie mit Boss an. Die Leute bewunderten Narcos. Sie stellten sie auf ein Podest, als ob sie Idole wären. Das gefiel den Narcos, zu sehen, dass sie für die Leute keine Mörder sind. Doch die Menschen haben Angst vor ihnen. Angst, die als Respekt ausgelegt wird. Das ist die Wahrheit. Narco-Corridos handeln vom Leben als Könige. Ein Vorhang, den sie dir vorsetzen, um zu verstecken, was die Narcos in Wahrheit verloren haben. Die Freiheit, sich überall frei bewegen zu können.
Mit kleinen Gesten lässt der Narco wissen, dass er ihr Treffen nun bald beenden wird. Untergetaucht lebt er, ohne Namen, Adresse, Freunde oder Familie. Das Baugeschäft sei auch nicht schlecht. Mehr will er über sich nicht sagen. Gelegentlich lüftet er seinen Hemdkragen, sieht auf die schwere Uhr am Handgelenk und lacht entschuldigend über sein Leben.
Y es que en realidad los corridos importantes eran del jefe, ¿no? Del número uno hasta arriba.
In Wahrheit sind die wichtigen Corridos nur für die Bosse. Narco-Corridos sind ein Weg, berühmt zu werden. Das ist, was Drogenhändler am Ende wollen, berühmt werden. Für einige war es das Größte, einen eigenen Corrido zu haben, diesen in den Straßen zu hören. Das ist das Schlechte heutzutage, dass jeder beliebige Trottel, der als Narko arbeitet, einen verdammten Narko-Corrido beauftragt und sich vorkommt wie Ramon Arellano. Heute kann jede x-beliebige Person zu einer kleinen Band gehen, die nicht mal komponieren kann, und er erzählt denen eine Geschichte, die vielleicht gar nicht stimmt, und schon machen die ihm einen Corrido. Nein, mir wurde kein Narco-Corrido gewidmet.
Der Narco rückt die weiße Baseballkappe tief ins Gesicht, steht auf und verschwindet grußlos. Rasch werden Zigaretten ausgepackt. Ein langer, tiefer Schluck Bier hilft den Blonden beim Ausatmen. Tijuanas Industriegebiet im Nordosten der Stadt. Steht nicht so herum, steigt rasch ein, wir sollten uns hier nicht lange aufhalten, herrscht Fernando die Blonden an.
Seit 2006 konzentrieren sich Narco-Corridos darauf, aus Verbrechern Helden zu machen. In den Narco-Corridos von früher, da starb der Verbrecher. Nach 2006 änderten sich die Narco-Corridos. Die Jugendlichen dieser Generation von 2006 bis heute sehen im organisierten Verbrechen eine Art der Armut zu entkommen. Und sie haben mitbekommen, wie 2007 die ganze Polizei von Tijuana vom Arellano-Felix-Kartell gekauft war. Also die ganze Polizei arbeitete für das Kartell. Mit dieser Realität wuchs eine ganze Generation auf.
Fernando, der ausgemergelte Mann mit den tiefen Augenhöhlen, hat nicht viel Zeit für die beiden. Ein Notfall verkürzt das Treffen mit den Blonden. Schon die zweite Entführung, zu der er heute gerufen wird.
Vor 2 Stunden erhielt ich einen Anruf von einer Frau, deren Sohn gerade entführt wurde. Es ist hier im Osten von Tijuana passiert. Sie hat den Anruf der Entführer vor kurzer Zeit erhalten und sie fordern $100.000. Sie bat mich darum, ihr zu helfen, sie bei der Lösegeldverhandlung mit dem Kartell zu unterstützen.
Entführungen sind neben dem Handel mit Drogen die zweite Einnahmequelle der Kartelle. In den vergangenen 6 Jahren wurden allein in Tijuana über 1.150 Menschen entführt.
La gente que no tiene dinero.
Die Entführungen armer Menschen werden nicht untersucht, weil die Regierung und die Polizei meinen, dass Menschen, die kein Geld haben und entführt werden, sicher zum organisierten Verbrechen gehören oder mit den Drogenkartellen kooperieren oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Da wird nichts getan.
5 Jahre ist es her, dass Vermummte Fernandos Sohn aus dem eigenen Haus entführten. Seitdem ist der ehemalige Ingenieur Vorsitzender, Fahrer und vor allem Mediator des Vereins zur Unterstützung entführter Personen und ihrer Familien. Sein Sohn wäre heute im Alter der beiden Blonden. Noch hat der 50-Jährige die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Leichnam seines Sohnes gefunden wird.
Vergangene Woche war ich bei einer Verhandlung einer Entführung, in der sie 500.000 Pesos forderten, was in etwa $50.000 sind. Wir fuhren um 12 Uhr Mitternacht in die Gegend von Tecate, um das Geld zu überbringen. Wir hinterließen es in einem weiß bemalten Autoreifen. Und dort blieb das Geld und 3 Stunden später ließen sie die entführte Person frei. Diese Entführungen finden in Tijuana zumindest 2-mal die Woche statt. Das sind aber nur jene, in die ich involviert bin, weil es passieren sicherlich mehr. Ich bin kein ausgebildeter Polizist, deshalb habe ich manchmal Angst, wenn ich das Geld überbringe. Denn es kann sein, dass ich nicht mehr zurückkomme.
Ich liebe Corridos. Sie sind die wahren Begebenheiten unseres Volkes. Und ich liebe sie auch, weil in ihnen von der reinen Wahrheit gesungen wird. Dann gehen wir es an. Gut, hier ist einer. Ich bin der Boss der Bosse, meine Herren. Ich werde auf allen Ebenen respektiert.
Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Mi nombre y mi...
Mein Name und mein Bild werden nie in den Zeitungen stehen, weil mir Journalisten zugetan sind. Ansonsten würden sie meine Freundschaft verlieren.
Y si no, mi amistad se la pierde.
Felipe vino de Austria junto con dos compañeros.
Philipp aus Österreich und sein Kollege fahren nach Wortepeck. Nach ein paar Mezcal, für mich persönlich waren es zu wenige, haben wir auf der Straße einige Ziegentacos gegessen.
Que a mí se me hizo poquito. Después fuimos a la calle a comer unos taquitos.
¿Puede cantarlo otra vez? Porque él quiere grabar.
Hualtepec, eine Kleinstadt am Fuße des zentralmexikanischen Vulkanmassivs. Wochenende für Wochenende wird die Palenque der Stadt, ein überdachtes Festareal, zur Manege eines blutigen Schauspiels. Ein Fixpunkt für den Narco-Corrido-Komponisten und Kampfhahnzüchter Teodoro Bello. Schnaps, Musik und eine Menge Hühnerblut in gleißender Mittagssonne. Neben der Musik sind Mezcal und die 200 Kampfhähne Bellos große Leidenschaft. Der Hahn verkörpere die Eigenschaft, die ein Mann brauche, auch im Angesicht des Todes weiterzukämpfen. Das faustdicke Bündel Pesoscheine, Bellos Wetteinsatz, schmilzt an diesem Nachmittag stetig und damit seine Aufmerksamkeit für die Kämpfe seiner Tiere in der sandigen Manege.
Einmal trat ich bei einem Hahnkampf auf. Ich ging nicht als Künstler, sondern als Spieler hin, weil mir die Hähne gefallen. Dann kam ein Mann zu mir und sagte, passen Sie auf, mein Boss ist hier und er möchte, dass Sie für ihn ein Corrido schreiben. Ich antwortete, das kostet $20,000. Er meinte, gut, das ist gut. Ich verlangte so viel, damit er mir nicht weiter auf die Nerven ging. Und er, okay, hier hast du $5,000 und gleich komme ich wieder und bringe dir nach dem Hahnkampf den Rest, geh nur nicht weg. Ich suchte die Toilette auf und schrieb dort den Corrido in nur einer halben Stunde.
Cuernavaca, der betuchte Vorort der Hauptstadt Mexico City. Fluchtpunkt der Reichen und gut Beschützten aus dem ganzen Land. Bellos Anwesen liegt versteckt hinter hohen Mauern und einem 4 Meter hohen Stahltor. Bis vor kurzem galt die Stadt Cuernavaca als ungefährlich und unberührt vom mexikanischen Drogenkrieg. Gekauft hat Señor Bello das Haus und den eingemauerten Garten mit den Tantiemen für seine Narco-Corrido-Hits Jefe de Jefe, Boss der Bosse und Pacas de Kilo, Kilo-Pakete.
Pero yo todo el corrido que hago es...
Alles, was ich schreibe, basiert auf Tatsachen, auf Ereignissen, die passieren oder Dinge, die passiert sind. Ich habe Corridos von der Revolution geschrieben, also über mutige Personen mit bestimmten Idealen, die sich der Regierung entgegensetzen, wie heutzutage auch. Obwohl die Ideale der Menschen heutzutage schlecht sind, weil sie eigentlich Verbrecher sind. Früher kämpften sie dafür, das Land zu verändern, gegen die reichen Bonds, damit das Volk weniger leide. Heutzutage sind es Kämpfe um Drogenumschlagplätze. Das ist der Stoff für uns Autoren. Ich für meinen Teil schreibe keine fiktiven Corridos.
Tenemos la base en lo que está pasando, por lo menos yo. Yo no hago un corrido ficticio.
Wer hat die Schuld? Der kauft oder der verkauft? Der Drogenhandel ist eine Geschichte, die niemals aufhören wird. Es sterben Polizisten, es sterben Drogenhändler. Wer weiß schon, wer diesen Krieg gewinnen wird? Die einen transportieren Kilos und Tonnen. Ich habe nicht einmal eine Lieferung auf die andere Seite bekommen.
Y esa fuerza la da el mezcal. Porque antes tú escuchabas de un capo que porque lo andaban investigando.
Früher war das anders. Man kannte die Drogenbosse, aber sie waren nicht in so viele Morde verwickelt wie heutzutage. Es waren echte Herren. Wenn es ein Problem gab, regelten sie das unter sich, aber nicht auf unseren Straßen, wo es heute unschuldige Leute trifft.
Entonces las cosas han cambiado. Sí.
Culiacán, wohlhabende Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa.
Das Sinaloa-Kartell regiert die Stadt und den Bundesstaat. Einst Kornkammer Mexikos, heute Zentrale des mächtigsten Kartells Mexikos. Enge Beziehungen zur Regierung ließen das Kartell zu einem Konzern gedeihen. Seine versteckten Meeresbuchten bieten den Schmuggelbooten einen geschützten Hafen. Die kleinen Flughäfen, gut geölte Drehscheiben für weißes Pulver aus Kolumbien, Peru und Bolivien. 200 Tonnen Kokain in die USA, für das Sinaloa-Kartell ein 3-Milliarden-Geschäft. Der kriminelle Mut und die List Sinaloas Söhne, Quell zahlloser Narco-Corridos. Joaquin Guzman ist hier geboren. El Chapo, der Kurze, Mexikos berühmtester Boss. 1993 verhaftet, floh er 8 Jahre später aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Keinen Schuss musste El Chapo abfeuern. Millionen flossen an das Wachpersonal. Vermutet wird er in den unzugänglichen Bergketten im nördlichen Sinaloa. Wird ihn Calderón noch fangen? Eine Heldentat, bevor der Präsident abtritt. Ruhm und genügend Wählerstimmen brächte es seiner Partei. Die Toten seiner Amtszeit werden sicher nicht vergessen. Im Jahr 2007 2826 Tote. Im Jahr 2009 11.753 Tote. Im Jahr 2011 19.396 Tote im Drogenkrieg.
Culiacán, 2 Flugstunden nordwestlich von der Hauptstadt Mexico City. Der Schauplatz der Operation Condor in den 1970er Jahren und Ursprungsort des mexikanischen Drogenhandels. Damals vernichtete das US-Militär gemeinsam mit mexikanischen Behörden die riesigen Marihuana- und Opiumfelder Sinaloas mit Pestiziden. Die erntelosen Bauern Sinaloas wurden zu Händlern, schlossen sich zu Kartellen zusammen, tauschten Traktoren gegen Pickup-Trucks, Schaufeln gegen Kalaschnikows.
Das Zeichen war weißer Rauch. Mittwochnacht alarmierten besorgte Nachbarn die Feuerwehr. Ein Lastfahrzeug steht am Rande des Ernesto Milan Parks in Flammen. Wir schreiben den 23. November 2011. 24 Leichen werden aus dem Fahrzeug geborgen, 17 davon vollständig verbrannt. An den verkohlten Leichen kleben kugelsichere Westen. Mit Handschellen waren sie an das Fahrzeug gekettet.
Bloß raus aus der Stadt. Als die Blonden vom blutigen Geschehen der vergangenen Nacht erfahren, ist ihr erster Gedanke, zurück zum Flughafen zu fahren. Ihr Kontakt in Culiacán, Estefania, eine Anthropologiestudentin der lokalen Universität, beruhigt die beiden. Der Ausnahmezustand der 600.000 Einwohnerstadt ist die Normalität. Schwer bewaffnete und maskierte Bundessoldaten kontrollieren ständig die Ein- und Ausfahrtsstraßen.
Der Morgen des 26. November 2011 bringt erneut Unheil zutage. Ein einfacher Bauer bei der Arbeit auf dem Maisfeld, abgelegen zwischen dem Dorf Navalto und der Stadt Culiacán. Der Bauer findet 4 Korpusse auf seinem Feld, die Köpfe der Toten verschwunden. 43 Geschosskugeln wird der Totendoktor in den Leichen zählen.
Pues uno procura no estar donde uno sabe que ellos van a estar. No, por ejemplo, o cuando uno va manejando, procuras no pitarle.
Ich versuche nicht dort zu sein, wo Kartellmitglieder sind. Man versucht einfach unauffällig zu leben.
Te da miedo hasta chocar, porque ya ha habido casos en gente que
Wenn du beispielsweise mit dem Auto fährst, wirst du nicht hupen, weil du nicht weißt, wer vor dir im Auto sitzt. Wenn du ein anderes Auto anfährst oder einen Unfall hast, hast du Todesangst.
Keine 10 Minuten stehen die Blonden mit Estefania auf einem schmalen Gehsteig vor einem weißen Kreuz. Die Kreuze erinnern an die jüngsten Exekutionen und Kartellmorde. Sofort werden sie von 2 wachsamen Männern, einer in Uniform, der andere lässig mit Baseballkappe und Mobiltelefon am Ohr, aufgefordert zu verschwinden. Wer zu Fuß geht, ist kein Narko und verdächtig.
Heute ist es anders. Als ich aufgewachsen bin, waren die Drogenhändler angesehen, oder?
Ja, es distinto. Ja, es en la época en la que yo crecí, el narcotraficante era bueno. ¿No? Sí.
Könnt ihr den Corrido von Malverde spielen?
Welchen?
Der die Geschichte von Jesus Malverde erzählt.
Der Älteste?
Klar, der ist gut.
Ich werde einen Corrido singen. Eine wahre Geschichte eines großzügigen Banditen. Der raubte, wo er konnte.
Jesus.
Jesus Malverde war ein Mann, der den Armen half. Aus Dank beschützten sie ihn, als das Gesetz und der Staat ihn verfolgten.
Die vorrangige Fürbitte an Malverde ist es, eine Ladung auf die andere Seite der Grenze zu bringen und dass sie unversehrt ankommt. Das ist das Beste oder der größte Gefallen, den Malverde erfüllen kann.
Kapelle Malverde, an den Bahngleisen Cuyacans. Estefania zeigt den Blonden das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt. Sie ist Jesus Malverde, einem wohltätigen Banditen und Desperado gewidmet. Von hier aus überwacht Jesus Malverde das Narco-Universum. Das Innere seiner Grabstätte, ein einstöckiges Haus mit vorgelagerter Terrasse, ist mit Dollarbanknoten zugeklebt. Die Geldscheine Opfergaben für dargebrachte Wünsche. 1, 5 und 20 Dollar Scheine. Auf einigen erkennen die Blonden Benjamin Franklin, 100 Dollar. Die Logik des Glaubens. Wer mehr zahlt, wird besser geschützt.
Que aparte, pues Malverde estaba fuera de la ley, ellos están fuera de la ley, ¿no? Entonces es eso, es.
Malverde stand außerhalb und gegen das Gesetz. Also ist er wie die Narcos, das ist das Besondere an dieser mystischen Figur. An Gott kannst du nicht den Wunsch richten, dass die Ladung gut auf die andere Seite kommt, nicht wahr? Aber an Malverde schon, weil er außerhalb des Gesetzes steht.
Die Blonden treten von einem Fuß auf den anderen. Jeder Besucher, der die improvisierte Kapelle betritt, wird von ihnen aufmerksam gemustert. Abends, nach Sonnenuntergang, wimmelt es hier von Narcos. Sie kommen, um Malverde ihre Fürbitten und Geldscheine vorzubringen. Bevor sie gehen, drängt Estefania die Blonden noch dazu, eine Kerze zu kaufen und sie segnen zu lassen. Auf das Malverde sie auf ihren Wegen beschütze und ihnen die Furcht nehme.
Del Hijo del Espíritu Santo. Amen.
Segne ihm deine Kerze, mein Malverde. All, die diese Kerze entzünden, Herr, dass ihr es ihnen gut ergehen lasset. Herr, ich bitte dich in deiner gesegneten Hand diese Kerze, Herr, damit du sie beschützest, mein Herr. Reinige sie, Herr, vom Innen nach außen, mein geheiligter Vater. Wirf deine Segnung, wenn ich Feinde um mein Haus habe, mein Herr, entferne sie. Mein geheiligter Vater, mein Malverde.
Ayúdalo, mi padre, a su madre, a su padre, a sus hermanos, su compañero de trabajo, mi padre. Su hogar, mi padre santísimo, límpialo, Señor, desde el fondo hasta afuera, mi padre santísimo. Echa la bendición, si tengo enemigos alrededor de mi casa, mi Señor, retíralo. Mi padre santísimo, mi Malverde, si él...
Si me preguntas que lo mío es en contraparte de los narcocorridos, yo creo que sí, porque yo escribo.
Wenn du mich fragst, stehen meine Artikel im Gegensatz zu den Narcocorridos. Ich schreibe über die Realität, ich schreibe keine Lügen. Ich übertreibe nicht und dennoch kann das eine sehr gewalttätige Geschichte sein. Etwas Komisches, sogar Unterhaltsames, Ironisches über den Drogenhandel.
Das Miro-Café im Zentrum der Stadt. Unruhig sitzt Javier Valdez vor seinem Nachmittagsbier. Das Café ist ein Ort, den der Journalist sonst meidet. Gerade erst wurde sein Mut, gegen die Macht des Sinaloa-Kartells zu schreiben, mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet. Kurz darauf wurde aus dem gleichen Grund sein Büro von einer Autobombe zerstört. Ein Comic in der heutigen Ausgabe der Zeitung El Sol de Sinaloa karikiert Valdez' Kreuzzug gegen die Drogenkartelle als Selbstmord.
Esta es una sociedad narca. ¿Cómo va a oponerse a sí misma?
Das ist hier eine narkotisierte Gesellschaft. Wie soll aus ihr heraus Widerstand entstehen? Sie kann sich nicht gegen sich selbst stellen, nicht nach so vielen Jahrzehnten, in denen man hier vom Drogenhandel gelebt hat. Es gibt hier keine andere Seite. Man kann keine Grenze ziehen und sagen, der Drogenhandel ist hier und die Kirche ist dort. Die Regierung hier und die Parteien und zivile Organisationen, das geht nicht. Die Kirche ist auch mit dem Drogenhandel verstrickt. Die Parteien, die Regierung arbeitet für den Drogenhandel. Die Polizei, die Medien sind auch durch den Drogenhandel beeinflusst. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg.
Er deutet mit dem Kopf zu einem Tisch mittelalter Frauen. Falten geglättet, auffallend weiße, gebleichte Haut. Mit Gucci und Louis Vuitton-Täschchen, schwatzend bei Café Latte sitzend. Das Café, Treffpunkt für den Nachmittagsplausch der Narco-Hausfrauen.
Als Hauptstadt der Narcos trägt Culiacán schwer am Blutzoll. 1150 Tote allein 2010. Ist das Jahr um, zählt die Statistik über 2000 Tote im Bundesstaat Sinaloa. Die letzte Nacht des Jahreswechsels ist die gefährlichste. Culiacans Neujahrsfeuerwerk, ein tödliches Lichtspiel. Querschläger, Kalaschnikow-Salven
und ab und an Granaten.
Cedimos la banqueta, cedimos la calle por temor al narco, nos encerramos en nuestras casas.
Wir verschließen uns in unsere Häuser, aber nicht einmal dort sind wir sicher. In unseren Häusern werden Menschen getötet, während sie gegrillt haben, im Innenhof, in den Garagen, weil die Drogenhändler Weihnachten und Silvester feiern, indem sie mit Waffen herumschießen. Also machen die Leute das nicht mehr. Die Menschen haben bereits die Straße aufgegeben, den Gehsteig, den Innenhof. Und das bedeutet, dass der Drogenhandel unser Leben bestimmt. Das meine ich, wenn ich sage, der Drogenhandel ist eine Art zu leben.
Jardines del Humaya, ein Friedhof, gelegen an der Alvaro Obregón Ausfahrtsstraße. Für den letzten Tag in Culiacán heuern die blonden Guadalupe an. Ihr seid ja verrückt, hat Guadalupe trocken festgestellt, als die Blonden nach dem Friedhof fragten. Jardines del Humaya ist die letzte Ruhestätte des kürzlich ermordeten Narco-Corrido-Stars Diego Rivas. Aber vor allem ist es der Friedhof des Sinaloa-Kartells. Mitglieder des mächtigen Drogenkartells bezahlen Unsummen, um hier die letzte Ruhe zu finden.
Las tumbas son una reproducción de las casas que tuvieron, ¿no? Están orgullosos del ser de aquí y es una manera de demostrar.
Die Mausoleen sind Reproduktionen ihrer Häuser und eine Art zu zeigen, dass ihr Leben doch Sinn gemacht hat. Kartellmitglieder wissen, dass sie früh sterben werden. Dort ein Mausoleum mit Innenhof. Lass uns hingehen. Dort sind Narcos. Wenn wir uns ihnen nähern, dort, wo die Narco-Corrido-Musik herkommt, müssen wir das Aufnahmegerät verbergen und so tun, als ob wir einfache Besucher wären.
Unauffällig deutet Philipp auf einen jungen Mann mit Baseballkappe. Er telefoniert 30 Meter entfernt im Schatten eines Baumes am Rande der Friedhofsallee. Sein Blick gerichtet auf die kleine Gruppe Fremder, stoisch in das Mobiltelefon sprechend. Regungslos starrt er die drei an. Es ist Zeit zu gehen.
Man glorifiziert hier die Gewalt, aber man erhöht die Gewalt auch. Was bleibt nach der Erhöhung im Leben? Der Tod ist der nächste Schritt. Deshalb glorifiziert man den Tod. Die Narco-Corridos erhöhen das Leben dieser Männer und diese pompösen Mausoleen glorifizieren ihren Tod.
Viva la Muerte von Christian Lersch. Übersetzung und Beratung Philipp Wolfesberger. Es sprachen Gunter Schoß, Sascha X, Heinz Kloss, Valentin Stroh, Juan Carlos Lopez, Jan Gregor Kremp und Maria Munkert. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2012.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.